Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde wurde wüst und leer. Und es war Finsternis über der Tiefe und der Geist Gottes schwebt über den Wassern. Und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war und er trennte das Licht von der Finsternis. Und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Da wurde aus Abend und Morgen der erste Tag. Wir wollen beten. Vater, wir danken dir für deine Offenbarung, dein Mitteilen, dein Lichtgeben, dein Interesse an uns, dein Engagement, dein Liebesengagement in unser Leben hinein. Und so bist du auch heute Abend in deinem Geist und in deinem Wort gegenwärtig. Willst du uns begegnen? Willst du uns reden? Willst du unsere Herzen trösten, Hoffnung stärken, Hoffnung geben, auch korrigieren, wo es sein muss, unseren inneren Kompass wieder neu ausrichten, unseren inneren Menschen stärken. Danke, dass wir heute Abend wieder geistlich auftanken dürfen. Danke für die Gemeinschaft im Licht mit dir und untereinander. Danke für unseren Bruder. Segne ihn. Segne seinen Dienst, segne dein Wort und nimm du diese Stunde in deine Hand. Und wir bitten dich in diesen Tagen auch besonders für alle Menschen und für alle, die Verantwortung tragen, auch hier in Deutschland, in Baden-Württemberg, im Landkreis, in Karlsbad, in Langensteinbach, dass du diesen bösen Mächten, die auch wirksam sind, noch Einhalt gebietest und die stärkst, die Ehrfurcht und Achtung vor dir haben. Schenk, dass wir klar unseren Weg gehen und auf einer guten Spur auf dem Jesusweg bleiben. Bewahr uns in dir. Amen.
Herzlich willkommen zur ersten Schöpfungskonferenz Süddeutschland. Leider hat Corona diese Konferenz reduziert, aber ich freue mich, dass sie trotzdem teilweise noch stattfindet. Auch am Samstag haben wir gehört und auch diese Abende. Und das Thema heute Abend lautet die Schöpfung oder auch der Schöpfungsbericht, ein Tatsachenbericht. Viele sagen ja, das sei ein Märchen, das sei Mythologie, das sei irgendwie Fabeln oder nicht wahr, aber der ganze Stil, wie das geschrieben ist und auch das Gesamtzeugnis der Heiligen Schrift zeigt uns, dass es ein Tatsachenbericht ist. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Und ich möchte mit uns einige Verse lesen und soweit die Zeit reicht, einfach anfangen mit Genesis 1 ab Vers 1, also 1. Mose, und dann dieses Kapitel entlang gehen und einiges dazu mit Gottes Hilfe sagen. Wir lesen, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Die Erde aber war wüst und leer und es lag Finsternis auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war, da schied Gott das Licht von der Finsternis und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht und es wurde Abend und es wurde Morgen, der erste Tag. Es hat mal jemand gefragt, was hat eigentlich Gott gemacht, bevor er die Welt geschaffen hat? Die Frage wurde auch an Martin Luther gestellt und wisst ihr, was er darauf geantwortet hat? Da hat Gott Ruten geschnitzt. Ja, wieso Ruten? Ruten geschnitzt für die, die solche Fragen stellen. Also bevor Gott die Welt gemacht hat, ich persönlich denke, da können wir jetzt nicht zurückfragen, aber mit dem Beginn hier von Himmel und Erde, da beginnt praktisch die Zeit zu laufen, der Raum zu laufen, in dem wir jetzt leben in dieser Zeit und wo wir auch erkennen können aus dem Wort Gottes, was geschieht. Um euch nicht auf die Folter zu spannen, ich gehöre zu den berüchtigten Kurzzeitkreationisten. Wisst ihr, was das ist? Die tatsächlich sagen, dass alles in 6 Tagen geschaffen und zubereitet wurde. Und warum glaube ich das? Weil ich glaube, dass Gott allmächtig ist. Er hätte auch in einer Millionstel Sekunde alle Planeten machen können. Wir dürfen uns Gott nicht vorstellen mit unseren Fantasien. Ja, man braucht ja so viel Zeit, um eine Erde zu bilden, um einen Mond, eine Venus und so weiter. Gott ist allmächtig und wenn wir das glauben, dann kann er alles auch in kurzer Zeit schaffen. Aber er hat auch einen Rhythmus hineingebracht in diesen Zeitablauf. Und das haben wir gerade gehört, es wurde Abend, es wurde Morgen, der erste Tag. Dann kommt der zweite Tag, dritte Tag und es wird gezählt nach hebräischer Zählweise vom Abend zum Morgen. Zunächst einmal die Frage überhaupt, wer schrieb denn das erste Buch Mose, die Genesis? Die Bibelkritik, die ich leider auch in der Uni kennenlernen musste, geht davon aus, dass das nicht Mose war, sondern irgendwelche späteren Autoren, der Jahwist, Elohist, Priesterschriftschreiber, Deuteronomist, alle viele Jahrhunderte nach Mose, falls es Mose überhaupt gegeben hat, das wird auch in Zweifel gezogen. Aber je mehr man findet, archäologisch, umso mehr erkennt man, es ist tatsächlich geschehen. Es hat einen Mose gegeben, es hat auch die Patriarchen gegeben. Ja, und ich bin überzeugt, es hat auch Adam und Eva gegeben. Und diese Offenbarung natürlich über die Erschaffung Himmels und der Erde, das haben die ersten Menschen ja, außer vielleicht Adam und Eva, die haben sehr früh gelebt, aber die haben ja auch die Schöpfung selber, was vorher war, nicht miterlebt. Woher wussten sie es dann? Nun, ich bin überzeugt, und das habe ich von meinem Lehrer Gerhard Meyer gelernt, es handelt sich hier um rückwärtsgewandte Prophetie. So wie es vorwärtsgewandte Prophetie gibt über die Endzeit, was noch kommt, Offenbarung an Johannes vor allem, auch sehr aktuell gerade jetzt, so gibt es auch eine rückwärtsgewandte Prophetie hin zu den Uranfängen der Menschheit, des Kosmos, der Erde. Also wenn man glaubt, dass Gott allmächtig ist, dass er Prophetie schenkt, dann ist es gar kein Problem, den Schöpfungsbericht zu verstehen. Das hat Gott geoffenbart, spätestens Mose, wahrscheinlich schon den Patriarchen, vielleicht schon Adam und Eva, dass die das aufgeschrieben haben. Adam hat ja schon die Fähigkeit bekommen, den Tieren Namen zu geben. Warum soll er nicht auch die Fähigkeit gehabt haben, zu schreiben, aufzuschreiben? Es gibt die sogenannte Tontäfelchen-Theorie von Wiseman, Harrison und anderen, die sehr gut begründet haben, diese tolle Dot-Formulierungen. Das ist die Geschichte oder das Geschlecht von. Das deutet hin auf einen Anfang oder Abschluss von Tontäfelchen-Aufzeichnungen. Natürlich auch mündliche Überlieferung, das ist nicht auszuschließen, aber schon sehr früh wurde alles auch schriftlich fixiert. Die Schreibkunst ist schon sehr, sehr alt und das lässt sich auch nachweisen durch die ganzen Ausgrabungen, die wir haben. So, jetzt will ich aber hier nicht vergessen, wir haben auch hier an sich an der Wand ein Bild, sollten wir da haben. Muss ich es einschalten? Ich glaube, ist nichts an. Da ist nichts an der Technik hier an der Wand. Jetzt kommt's, okay. Also am Anfang, Entschuldigung, ich habe mich jetzt so schon in das Feuer geredet. Also am Anfang die Schöpfung in Tatsachenbericht und dann kommt schon hier das zweite Bild. Am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Bevor ich darauf eingehe, möchte ich noch ein Zitat bringen. Man steht ja oft so einsam da als sogenannter Kreationist, der wirklich an die biblische Schöpfung glaubt. Da möchte ich mich auf einen Kronzeugen berufen aus der Kirchengeschichte, der sehr wichtig ist für die evangelische Kirche. Das ist niemand anderes als Martin Luther. Wir sehen ihn hier links und er glaubt das Gleiche wie auch ich oder auch wie diese Christen rechts, Mennoniten in den USA. Also auch hier gibt es Konservative, Lutheraner bei Mennoniten oder jetzt wie auch hier bei uns. Und was hat Martin Luther dazu geschrieben? Ich habe seinen Genesis-Kommentar gelesen, der wurde auf Deutsch übersetzt, ursprünglich lateinisch. Und er hat über 700 Spalten geschrieben, allein über Genesis 1 bis 11. Und da sagt er Folgendes, ich zitiere, denn weil Gott uns lehren will, nicht von allegorischen Kreaturen oder von einer allegorischen Welt, sondern von wesenhaften Kreaturen und einer sichtbaren Welt, die man sehen, fühlen und greifen mag, so nennt er jegliches Ding mit seinem Namen, Tag und Abend, wie wir pflegen, ohne Allegorien, also ohne alle Bilder. Ganz wörtlich, Abend und Morgen. So viel derohalben, schreibt Luther, St. Augustinus Meinung betrifft, halten wir dafür, Mose habe eigentlich geredet, also nicht bildlich, eigentlich wörtlich geredet, nicht allegorisch oder figürlich, nämlich so, dass die Welt mit allen ihren Kreaturen innerhalb der 6 Tage, wie die Worte lauten, geschaffen sei. Zitat Martin Luther aus seiner Genesis-Auslegung. Und es wird bestätigt, auch in den 10 Geboten, wo es heißt, denn Gott hat die Welt in 6 Tagen erschaffen. Man kann dann immer noch sagen, 1. Mose 1 sind vielleicht doch Bilder, aber es wird nochmal bestätigt, auch an anderen Stellen, auch vom Herrn Jesus und anderen, auch im Neuen Testament, dass die Schöpfung eben jung ist. Und jetzt möchte ich bin jetzt ja Theologe und kein Naturwissenschaftler. Dr. Ernst, der noch kommt, und andere werden das sicherlich naturwissenschaftlich ausführlicher erklären, möchte ich euch einige Tatsachen zum Nachdenken nennen, warum die Erde, zumindest die Erde jetzt hier, nicht sehr alt sein kann, aber auch das Universum nicht. Zum Beispiel nehmen wir mal die Bevölkerungswachstumsrate. Die ist stabil, seit es Aufzeichnungen gibt, die Populationskurve. Wenn man die gegenwärtigen 7 oder inzwischen 8 bis 9 Milliarden Erdenbewohner nach diesen Daten zurückrechnet mit dieser Statistik, bekommt man ein Ergebnis von rund 4.400 Jahren. So lange dauert es, bis sich 8 Überlebende einer Sintflut zu einer solch stattlichen Zahl vermehrt haben wie heute. 4.400 Jahre. Wenn aber es eine Menschheit gäbe, Millionen Jahre schon, dann würden sage und schreibe mittlerweile 150.000 Menschen auf jedem Quadratmeter leben. Ja, da müssen wir also türmen hier, die Menschen überall nach oben, so hätten sie sich dann schon vermehrt. Dann die Planeten, die verlieren Wärme. Wenn sie bereits vor Milliarden von Jahren entstanden wären, hätten sie heute nicht mehr die Temperaturen im Innern, die wissenschaftlich errechnet wurden. Der Saturn, der büßt seine Ringe ein, die sich allmählich von ihm entfernen. Wenn der Saturn auch nur Millionen von Jahren alt wäre, hätte sich die Ringmaterie schon längst aufgelöst und davon gemacht. Auf dem Mond, unser Mond, lagern sich in 10.000 Jahren etwa 3 Zentimeter Weltraumstaub ab. Astronauten haben dort aber nur 1,5 Zentimeter Weltraumstaub gefunden. Das deutet auch auf ein Alter von einigen tausend Jahren des Mondes hin. Der Mond bewegt sich langsam von der Erde weg. Wenn er schon Millionen Jahre alt wäre, müsste er am Anfang ganz dicht bei der Erde gewesen sein. Aber das hätte so extreme Meeresfluten verursacht, dass alles Leben hier täglich 2-mal ertrunken wäre. Das Magnetfeld der Erde wird schwächer. Aufgrund der gemessenen Abschwächungsgeschwindigkeit könnte es heute auf diesem Planeten kein Magnetfeld mehr geben, wenn die Erde auch nur annähernd so alt wäre, wie die Evolutionstheoretiker behaupten. Hätten wir kein Magnetfeld mehr. Aber bei tausenden Jahren kein Problem. Auch die Erdrotation vermindert sich mit einer Rate von 1.000. Sekunden am Tag. Zurückgerechnet wäre die Rotations-, also Umdrehungsgeschwindigkeit der Erde, vor 1 Milliarde Jahren so schnell gewesen, dass durch die dabei entstandenen Fliehkräfte die Erd- und Wasseroberfläche um den Weltraum herum geschleudert worden wäre. Also unvorstellbar. Auch das Öl im Erdboden steht unter einem enormen Druck. Das Gestein, in dem das Öl enthalten ist, ist jedoch porös, durchlässig. Wäre das Öl schon seit Millionen Jahren dort und nicht Tausenden, dann hätte es sich schon längst verflüchtigt. Der Salzgehalt der Meere beträgt zurzeit 3,8%. Der gegenwärtigen Zuwachsrate gemäß lässt sich errechnen, dass vor circa 6.000 Jahren das erste Salz ins Meer gekommen sein muss. Sonst wäre der prozentuale Anteil des Salzgehaltes im Meer viel höher. Und die ältesten lebenden Pflanzen der Erde sind Stachelpinien und Korallenriffe. Und diese haben ein Höchstalter von ungefähr 4.500 Jahren. Also es deutet alles auf eine kurze Schöpfung hin. Soweit dazu einige Hinweise am Anfang. Und jetzt möchten wir noch auf den Urknall kurz eingehen, die Urknalltheorie. Die Frage, die ich daran stelle, aus Chaos kann keine Ordnung entstehen. Also der Urknall kann nicht chaotisch gewesen sein, wenn es ihn überhaupt gibt. Gott hätte auch den Urknall verwenden können. Aber man sieht, dass alles sich geordnet hat. Und da muss ein intelligenter Planer dahinter stehen. Das nur ganz kurz zu dieser Urknalltheorie. Gehen wir jetzt wieder zurück zum biblischen Wort. Vers 1, 1. Mose 1, Vers 1. Bereshit bara Elohim v'hashamayim v'haaretz. Das heißt, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Im Anfang, also am Anfang von Raum und Zeit, Gott selber lebt ja in der Ewigkeit, was darüber hinausgeht, aber Gott hat Raum und Zeit, so verstehe ich es in aller Stückwerkerkenntnis, die auch mir anhaftet, hat Gott geschaffen praktisch zusammen, in dem dann auch die Menschheit und alle Kreaturen sich entfalten. Im Anfang war das Wort, lesen wir im Johannesevangelium, Kapitel 1, Vers 1. Der Herr Jesus ist ja der Schöpfungsmittler im Alten Testament auch schon. Das Wort oder in Sprüche 8 als die Weisheit auch identifiziert. Da wird immer unser Herr Jesus auch schon im Alten Testament praktisch ja hingedeutet oder vorgeschattet, wie man es will, auch der geistliche Felsen. Es gibt viele Hinweise auf Christus schon im Alten Testament. Und auch allein schon der Plural, Elohim, wissen wir ja, die Fachleute, dass es ein Trinitätsplural ist. Vater, Sohn, Heiliger Geist. El wäre ja Gott in Einzahl, aber Elohim ist dieser Plural, das heißt nicht Götter, weil es wird verbunden, dieses Hauptwort Elohim, mit dem Singular im Verb, Elohim bara. Also die Götter schufen, kann es aber nicht heißen, weil bara Einzahl ist, also muss es heißen, Gott in seiner Dreieinheit hat geschaffen. Man kann da jetzt, wenn man mehr Zeit hätte, könnte man jetzt so richtig in die Tiefe steigen. Ihr seht, das ist sehr interessant. Allein schon der erste Vers in der Bibel ist ganz, ganz wichtig und gehaltvoll. Im Anfang schuf Gott also die Himmel. Auch da ist Mehrzahl. Oft wird übersetzt den Himmel, aber steht hier die Himmel. Hashamayim. Und die Erde in Einzahl. Warum die Himmel? Nun, es gibt gemäß 2. Korinther 12, Vers 2, als der Apostel Paulus entrückt wird, in den wievielten Himmel? In den dritten, bis in den dritten Himmel, nicht in den siebten, das kommt aus der Schlagerbranche, also bis in den dritten Himmel, da hören wir von diesen drei Himmeln. Ich verstehe das so, mancher mag es vielleicht anders verstehen, aber der erste Himmel, das ist das, was wir hier so sichtbar sehen, wenn wir rausschauen jetzt bei Tag, blau. Dann der zweite Himmel, das dürfte gemeint sein, das ganze Weltall mit den Sternen, was wir dann nachts erschauen können. Und der dritte Himmel, wo Apostel Paulus einen Einblick bekommen durfte, das ist praktisch die Welt Gottes, der Thron Gottes, der Einblick in das, was über unsere geschaffene Welt mit dem ganzen Universum noch hinausgeht, wo Gott thront. Es wird ja auch ein neuer Himmel, eine neue Erde sein. Das wird Gott in seiner Souveränität schaffen. Also Gott schuf die Himmel und die Erde. Und die Erde ist auch wichtig, wird ausdrücklich erwähnt, denn auf diese Erde hat der Gottessohn, der Messias, der Menschensohn, Jesus Christus, seinen Fuß gesetzt. Und daher kam er, um das Erlösungswerk zu vollbringen am Kreuz auf Golgatha, wo er sein heiliges und reines Blut vergossen hat, um dich und mich zu erlösen. Und deshalb ist auch die Erde hier genannt. Es ist wichtig, hier hat Gott das Heilswerk vollbracht für alle, die ihn lieben und die das in Dankbarkeit annehmen. Und jetzt kommt ein Vers, der Vers 2. Und die Erde war oder wurde wüst und leer und es war finster über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Das ist wirklich nun nicht so einfach. Es wird viel diskutiert, heißt es war oder wurde. Ich will darüber auch nicht streiten. Ich verstehe es ganz einfach so, dass es noch ungeformt war. Es war noch ungeformt und da muss ich jetzt auch mal weiterklicken. Wir sehen erstmal, Gott schuf die Himmel, dieses Bild. Genau. Und er schuf auch die Erde. Und jetzt sehen wir, die Erde war wüst und leer. Ich habe hier so ein Wüstenbild verwendet. Das war also noch ungeformt. So wie wenn ein Tonklumpen da ist, wo noch nichts draus geformt ist. Dunkel, noch nicht ausgestaltet. Wenn jemand davon ausgeht, dass es heißt, sie wurde wüstenleer, dann vermuten manche eine Schöpfung vor der Schöpfung. Ja, das ist natürlich etwas spekulativ, ich möchte darauf jetzt nicht eingehen. Da kommt dann die sogenannte Lückentheorie her, wo man dann wieder die Millionen Jahre dann irgendwie so hineinschmuggeln kann, wie auch immer. Wie gesagt, in der Ewigkeit werden wir es mal erfahren. Ich selber glaube nicht, dass dann das so war, aber sondern eher, dass es ungeformt ist, so wie ein Tonklumpen ausgeformt wird. Und dann hat Gott das ausgestaltet und dann heißt dann auch weiter, der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Das ist so, wie eine Henne über dem Ei ist und das ausbrütet. Das ist praktisch auch das hebräische Wort, was ja für dieses Schweben des Geistes bezeichnet wird. Es ist etwas in Vorbereitung, es ist noch nicht fertig, wird so ausgebrütet. So eine Stimmung ja auf dem Wasser, wo irgendetwas schlummert jetzt. Und dann heißt es, und Gott sprach, es werde Licht. Das ist ganz eindeutig. Es werde Licht und es wurde Licht. Vayehi Or, hebräisch. Und vorher war praktisch wahrscheinlich noch kein Licht da. Und es ist ja geheimnisvoll. Es wird auch Gott selber als Licht bezeichnet. Aber hier schenkt er ein Licht in die Schöpfung hinein. Und jetzt sagen ja manche, und ich spreche ja diesen Menschen den Glauben jetzt nicht unbedingt ab, die das anders sehen, ist ganz klar, da wollen wir barmherzig sein, sagen manche, es kann ja nicht sein, dass das eine Sechstageschöpfung ist, weil es ja die Planeten noch nicht gab, die Sterne, die Sonne und den Mond, die eben beleuchten. Das ist ja erst, soweit ich jetzt sehe, am vierten Tag geschaffen. Wie kann dann schon am ersten Tag dieser 24-Stunden-Tag gemeint sein oder am zweiten Tag dann? Nun, nach meinem Verständnis, ich lasse mich aber gern korrigieren, ich sage, wir wollen da ganz demütig sein, weil Gott selber Licht ist. Gott braucht keine geschaffenen Lichtquellen. Er braucht die Sonne nicht, weil er selber Licht ist. Und wenn Gott diesen Rhythmus erschafft, kann er das auch schon, bevor die Sonne da ist, bevor die ganzen Sonnen des Universums da sind. Am ersten Tag schon, es wurde Abend und Morgen. Also Gott selber hat Abend und Morgen geschaffen oder ermöglicht, indem er selber Licht ist und sprach, es werde Licht. Er hat sein Licht hineinscheinen lassen, diese Schöpfung. Es sind große Geheimnisse. Ich weiß, wir sind da ganz klein, wenn wir versuchen, in diese Dinge einzudringen. Und deshalb gibt es auch manche unterschiedlichen Auslegungen. Aber wie gesagt, es wurde Licht. Und wenn Gott etwas spricht, dann geschieht's. Und das Licht war gut. Folglich ist die Finsternis nicht gut. Und so heißt es ja auch im Neuen Testament, wir sollen Kinder des Lichts sein, des Tages und nicht der Finsternis. Und da schied Gott das Licht von der Finsternis. Und er nannte das Licht Tag und die Finsternis dann der Nacht. Und es wurde Abend und Morgen der erste Tag. Der Zeitrhythmus ist also schon vorhanden. Abend und Morgen. Und jetzt kommt der zweite Schöpfungstag. Wir lesen weiter. Ab Vers 6. Und Gott sprach, es werde eine Ausdehnung oder eine feste Rakia steht hier. Hebräischen, inmitten der Wasser, die bilde eine Scheidung zwischen den Wassern. Man muss sich das so vorstellen, die Feste oder die Ausdehnung ist die Atmosphäre. Das ist die Atmosphäre, es ist nicht die Erde, man darf das nicht verwechseln. Welche Scheidung könnte gemeint sein? Nun, unter der Atmosphäre liegen die Grundwasser, die sogenannten Brunnen der Tiefe. Wann sind die ausgebrochen? Bei der Sintflut in 1. Mose 6. Da ist diese Scheidung und über der Atmosphäre oder auch schon in der Atmosphäre, also mit den Wolken, da sind praktisch die anderen Wasser, die herabregnen. Bei der Sintflut wird das ganz offenbar, was gemeint ist, wenn von unten Wasserströme, wahrscheinlich noch viel mehr als von oben kam, diese Brunnen der Tiefe, wo die ausgebrochen sind. Man weiß das sogar in der Sahara, wenn man tief genug bohrt, Wasser unten ist. Und wenn das alles mal ausbrechen würde über die ganze Erde, ja, das wäre eine schreckliche Katastrophe. Aber Gott sei Dank wird keine Wasserflut mehr kommen, aber eine Feuerflut. 2. Petrusbrief, Kapitel 3, aufgrund der Unbußfertigkeit der Menschen. Es gab vor der Sintflut, so haben etwa die Forscher John Whitcomb und Henry Morris in ihrem Standardwerk mit dem Titel Die Sintflut geschrieben, schon in den 60er Jahren. Vor der Sintflut gab es wohl eine Wasserdampfatmosphäre, die Strahlung viel weniger durchließ. Und auch das Erbgut der Menschen war noch besser. Und das erklärt, dass vor der Sintflut das Lebensalter bis zu fast 1000 Jahren gereicht hat. Methusalem, ich glaube, es waren 969 Jahre, ja, richtig. Und das war der älteste Mensch, den es auf der Erde gab. Und nach der Sintflut merken wir, wie das rapide runtergeht, bis ungefähr 120 Jahre. Und später heißt dann 70 oder 80 Jahre. Und ich denke, wenn wir nicht irgendwie schwer krank werden, dann können wir maximal heutzutage ein Lebensalter erreichen von ungefähr 120 Jahren. Das ist biologisch das Äußerste, was also möglich ist. Ich weiß gar nicht, ob das so erstrebenswert ist. Ja, ich würde mich freuen, wenn der Herr mich auch schon früher zu sich holt. Das ist für alte Menschen, die nicht sterben können, manchmal auch eine Qual, wenn die Beschwerden zunehmen. Aber andererseits, wenn hier ältere Geschwister sind, seid dankbar für jeden Tag. Ihr habt ja noch einen Gebetsdienst, der dürft auch hier dem Herrn dienen und auch einfach die Gaben, die der Herr schenkt, einbringen, auch noch, solange er uns hier auf Erden hält. Dann kommt der dritte Schöpfungstag. Wie gesagt, wir müssen hier einfach versuchen, noch ein bisschen voranzukommen. Der dritte Schöpfungstag, da haben wir auch wieder ein Bild dazu. Und Gott nannte das Firmament Himmel, da wurde aus Abend und Morgen der zweite Tag. Und Gott sprach, es sammle sich das Wasser unter den Himmeln an einem Ort, dass man das Trockene sieht. Ich habe hier ein Luftbild, das habe ich selber mal aufgenommen, bei einem Flug nach USA. Da sieht man sehr schön die Küste. Ich weiß nicht, ob es jetzt Island oder Grönland war. Eher Island. Grönland ist, glaube ich, noch mehr Schnee. Und man sieht hier aber sehr schön auch den Strand, wie hier sich das trennt. Und das Trockene an die Gott Erde und das andere Meer. Warum, fragt man sich eigentlich, geht das Wasser nicht über den Meeresstrand hinaus? Die Antwort finden wir im Psalm 104. Da heißt es, du hast den Wassern eine Grenze gesetzt, die sie nicht überschreiten sollen. Sie dürfen die Erde nicht wiederum bedecken. Also auch hier, Gott, der Herr, hat eine Grenze gesetzt, die nicht überschritten werden darf. Das wird höchstens überschritten, wenn ein Seebeben, ein Tsunami entsteht. Aber wenn ihr da mal am Meer seid und sowas wirklich kommt, passt auf, wenn sich das Wasser sehr weit zurückzieht, dann kommt nachher dann diese Flutwelle. Also wenn man merkt, verdächtig weit draußen, ganz weit weg vom Strand ist das Wasser, dann die höchste Gefahr, weil dann kommt die Antwort dann zurück, diese Riesenwelle. Ein Warnhinweis. Aber normalerweise hat Gott selber eine Grenze gesetzt am Meeresstrand. Nun kommen wir ganz gut voran und machen schon wieder einen Schritt zum nächsten Tag. Und die Erde brachte dann Gras und Pflanzen hervor. Und Gott sprach, die Erde lasse Gras sprießen und Gewächs, das Samen hervorbringt, fruchttragende Bäume auf der Erde, von denen jeder seine Früchte bringt nach seiner Art, in denen ihr Same ist. Und es geschah so. Und die Erde brachte Gras und Gewächse vor, der Samen trägt nach seiner Art und Bäume, die Früchte bringen, in denen ihr Same ist, nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Es wurde Abend und es wurde Morgen, der dritte Tag. Also nachdem sich die Erde herausgehoben hat aus dem Meer, da sind schon die ersten Pflanzen, Gras und Gewächs, fruchttragende Bäume. Und interessant ist, dass es ja immer wieder heißt, und zwar mehrfach, jedes nach seiner Art. Ich denke, das ist kein Zufall. Das werden wir auch nachher noch bei den Tieren hören. Warum wird es betont? Ich möchte es mal so sagen, es gibt keine Makroevolution. Es gibt eine Mikroevolution, aber keine Makroevolution. Habt ihr schon mal gehört, diese zwei Begriffe? Das heißt, das, was hier als Art steht, das würden die Brüder von Worten wissen, die haben einen schönen Begriff geprägt dafür, nämlich, weiß jemand welchen? Grundtyp. Der Grundtyp, zum Beispiel die Pferdeartigen, das ist ein Grundtyp. Die Katzenartigen oder die Hundeartigen, da gehören die Wölfe dazu und alle Hunde bis zum Schoßhund. Oder dann eben der Mensch, das ist ein eigener Grundtyp. Und die Affenartigen sind aber auch ein eigener Grundtyp. Das gehört nicht zum Menschen, das ist ein anderer Grundtyp. Und da gibt es keinen Übergang von einer Art zur anderen. Also weder von den Fischen zu den Amphibien, noch von den Amphibien zu den Reptilien. Und das ist ja die große Behauptung, das ist jetzt heute nicht mein Thema, der Evolutionisten, dass es von der Amöbe zu Goethe sich alles höher entwickelt habe. Dass die Arten praktisch ineinander übergehen, ja, von der Amöbe zu Goethe. Wobei ich Goethe jetzt noch nicht für die Spitze der Evolution halte. Aber egal. Jedenfalls, aber das wird behauptet. Und das ist aber nicht haltbar, widerspricht dem Wort Gottes. Entschuldigung, das ist meine Allergie. Und diese sogenannten Zwischenformen, die man geglaubt hat zu finden, das ist auch nicht beweiskräftig. Nehmen wir nur mal den Quastenflosser. Das soll ja der Übergang sein zwischen Fischen und Amphibien. Aber ich frage mich, 1938, glaube ich, habe mal einen gefunden und auch weitere sogenannte lebende Fossilien. Aber das ist ja eine eigene Tierart, ist an sich ein Fisch. Mit etwas seltsamen, Körperorganen oder die so ausragen, aber da ist immer noch im Meer aktiv und lebt und so ist es auch mit diesen anderen sogenannten Übergangsformen. Die ganzen Affenzähne und was man da ausgegraben hat, Australopithecus und Pithecanthropus und wie die alle heißen, es hat sich zum Teil als Fälschung entlarvt, zum Teil einfach ein Zahn von einem Affen, der eine seltsame Form hat. Aber es lässt sich nicht wirklich beweisen, dass das irgendwelche menschenähnlichen Vorfahren waren. Da wird so viel fantasiert. Und durch diese Zeichnungen, Fantasiezeichnungen, wird den Kindern beigebracht, dass die Evolution eine Tatsache sei. Ja, also es wird betont in der Bibel, alles bleibt innerhalb seiner Art. Aus einer Katze ist noch nie ein Hund geworden, aus einem Pferd noch nie ein Affe, ich sage es mal etwas platt, ja, oder aus einem Affen noch nie ein Mensch. Da ist es ganz wichtig, weil da natürlich auch dieses immer wieder behauptet, wir seien nur praktisch höhere Affen. Ich schätze die Affen sehr, ich mag an sich die Tiere, das ist ganz klar, das hat nichts mit der Abwertung zu tun, aber der Mensch ist eben ein besonderes Geschöpf Gottes, mit dem Gott eben auch Heilsgeschichte schreibt und der als einziges nach dem Ebenbild Gottes geschaffen ist. Und diese Gottesebenbildlichkeit, die können und wollen und dürfen wir nicht zerstören lassen. Da müssen wir uns auch wehren mit naturwissenschaftlichen Argumenten, aber eben auch mit dem heiligen Wort Gottes, mit der Bibel. Dann der vierte Tag. Und Gott sprach, es sollen Lichter an der Himmelsausdehnung sein zur Unterscheidung von Tag und Nacht. Sie sollen als Zeichen dienen zur Bestimmung der Zeiten, der Tage und Jahre und als Leuchten an der Himmelsausdehnung, dass sie die Erde beleuchten. Und es geschah so, Gott machte zwei große Lichter, das eine zur Beherrschung des Tages, also die Sonne, unsere Sonne, und das andere zur Beherrschung der Nacht mit den Sternen. Mit den Sternen, also die ganzen Sterne werden mit einem Nebensatz so erwähnt, mit den Sternen. Und Gott setzte sie an die Himmelsausdehnung oder an das Firmament, damit sie die Erde beleuchten und Licht und Finsternis scheiden. Und Gott sah, dass es gut war und es wurde Abend und es wurde Morgen, der vierte Tag. Die heidnischen Religionen, etwa die Babylonier, verehren die Sterne als Götter. In der Bibel werden die Sterne so am Rande erwähnt. Sie sind für uns als Menschen nicht wichtig. Sie dienen höchstens zur Orientierung, zur Navigation, auch zur Beleuchtung bei Nacht, neben dem Mond. Und bei Tag haben wir die Sonne. Wir brauchen auch nicht spekulieren, was auf den Sternen sich alles befindet. Wichtig ist, dass wir hier auf der Erde unsere Aufgabe wahrnehmen, dass wir sie gut verwalten, bebauen und bewahren. Gibt es Leben auf anderen Planeten? Ich weiß es nicht. Ich kann das weder mit Ja noch mit Nein beantworten. Aber Gott hat auch dort sicherlich, wenn da noch Lebewesen sein sollten, eine Erlösung auch für diese Menschen bereit. Aber da müssen wir uns als kleine Menschlein auf der Erde nicht den Kopf zerbrechen. Jedenfalls, Gott schuf das alles am vierten Tag und es dient zur Beleuchtung, zur Navigation. Jetzt kommt natürlich die Frage, ein bisschen Naturwissenschaft muss schon sein, wie kann denn das Licht dieser Milliarden Lichtjahren entfernten Sterne oder Millionen Lichtjahre entfernten, wie auch immer, bei uns eingetroffen sein? Das wäre ja immer noch unterwegs, wenn die Erde oder das Universum jung ist. Da hat Professor Gitt eine gute eine Lösung vorgeschlagen, nämlich Gott hat das alles schon so mitgeschaffen, dass von Anfang an das Licht hier war. Also hat es praktisch so als komplettes, fertiges Universum geschaffen und wir haben von Anfang an schon Adam und Eva die Sterne genauso gesehen wie wir heute. Es hat überhaupt nicht diese Zeit gebraucht, es war in diesem Zustand schon geschaffen worden. Finde ich eine gute Lösung, auch für mich als Laien verständlich, bin ja Theologe und kein Astrophysiker, aber das leuchtet mir ein. Und wir sollen diese Sterne nicht als Götter verehren. Nun kommt das Nächste. Es kommen die Lebewesen im Wasser und die Vögel. Gott sprach, das Wasser soll wimmeln von einer Fülle lebender Wesen und es sollen Vögel dahinfliegen über die Erde an der Himmelsausdehnung. Und Gott schuf die großen Meerestiere und alle lebenden Wesen, die sich regen, von denen das Wasser wimmelt, nach ihrer Art. Dazu allerlei Vögel mit Flügeln nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar und mehret euch und füllt das Wasser in den Meeren. Und die Vögel sollen sich mehren auf der Erde. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der fünfte Tag. Sehr interessant, dass hier die Meerestiere, nicht nur die Fische, alle Meerestiere und die Vögel am gleichen Tag geschaffen sind. Also nicht so, dass die Vögel aus den Fischen hervorgehen, sondern die sind am gleichen Tag geschaffen, laut biblischem Schöpfungsbericht. Die Evolutionslehre behauptet, dass zwischen Wasser- und Landtieren Jahrmillionen liegen würden. Aber nochmals, Landtiere sind auch in gewissem Sinn die Vögel, am gleichen Tag mit den Fischen. Die anderen Landtieren am nächsten Tag, am sechsten Tag zusammen mit den Menschen. Ich denke, wir werden dazu noch kommen, das auch noch kurz zu betrachten. Und Fische und daneben auch Oktopusse, Krebse, Korallentiere, Plankton, alles, was in den Meeren und auch im Süßwasser, im flüssigen Bereich lebt und auch die Vögel. Nun gehen wir mal weiter. Wir sehen hier auch Schildkröten, auch die wurden geschaffen. Allerdings dann wohl erst am sechsten Tag. Genau wissen wir es auch nicht, die Schildkröte, ja, das ist kein Vogel. Da habe ich mich jetzt ein bisschen vertan. Hier haben wir jetzt Vögel, genau. Egal, ist nur ein Tag dazwischen. Und hier haben wir jetzt zum Beispiel die Vögel. Und jetzt ist für mich auch ein Gottesbeweis, dass ja in allem ein Plan ist, dass Gott alles wunderbar geschaffen hat. Es gibt ja diese bekannten Beispiele, das Auge, wie das funktioniert, oder auch bei den Tieren. Ein bekanntes Beispiel möchte ich euch wiedergeben von Goldregenpfeife, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Dieser Vogel wird in Alaska geboren. Er fliegt im Herbst zur Überwinterung nach Hawaii, wo es dann warm ist. Und die fressen sich dann entsprechendes Übergewicht an von 70 Gramm. Und dann müssen diese Vögel nonstop, ja, 70 Gramm Übergewicht ist wenig für Menschen, ja, aber für solche kleinen Vögel. Die Vögel haben ja auch ganz leichte Knöchelchen nur und so. 70 Gramm Übergewicht, und das muss reichen, dieses Übergewicht, für 4000 Kilometer Nonstop-Flug. Und zwar fliegen die 3 Tage und 4 Nächte ohne Pause über das Meer von Alaska nach Hawaii mit einer genau eingehaltenen Geschwindigkeit von ca. 50 Stundenkilometern. Eine enorme Leistung. Die haben kein Flugzeug, wo sie eingehen, die müssen selber fliegen. Ja, stellt euch vor, ihr müsstet das machen. Und ob dann das Übergewicht reichen würde, weiß ich nicht, meines jedenfalls nicht. Aber es ist so genial geplant, dass dann eine Reserve übrig bleibt, eine kleine Reserve, wenn ein großer Sturm oder Wind ist, dass sie trotzdem noch sicher ankommen, und die fliegen auch in Keilformation, wechseln sich immer ab. Das seht ihr auch so, wenn Zugvögel, Schwärme fliegen, auch Schwalben, dass die sich abwechseln, immer wieder die Stärksten nach vorne gehen, dann können sich die anderen wieder ausruhen und so im Wechsel. Und nach 88 Stunden in der Luft kommen sie mit wenigen Gramm Brennstoff in Hawaii an. Wer hat den Vögeln denn gesagt, wo Hawaii liegt? Wer hat ihnen gesagt, wie viel Übergewicht sie anfressen müssen? Wer hat gesagt, dass das genau in Keilformation alles sein muss? Versteht ihr? Das ist doch ein absoluter Gottesbeweis aus der Schöpfung. Das ist wunderbar. Genauso die Schildkröte, jetzt gehen wir mal zurück. Die kommt ja dann am sechsten Tag. Die Schildkröte, aber das ist ja eine Wasserschildkröte, deshalb passt sie doch zum fünften Tag. Das ist eine Wasserschildkröte, die hier nicht, aber die ich jetzt beschreibe. Und zwar die sogenannte unechte Karettschildkröte. Die werden geboren am Strand in Florida. Ich war da auch schon, wir haben da Verwandte, sehr schön dort. Und die müssen dann bis zum Wasser etwa 40 Meter zurücklegen. Und die Hälfte wird gefressen von Krebsen, Pelikanen und anderen Tieren bei diesen 40 Metern. Schon grausam, aber das ist natürliche Auslese, die Gott auch zulässt wegen der Vermehrung. Aber jedenfalls die, die es bis zum Meer schaffen, die versuchen, in den Golfstrom zu gelangen. Und woher wissen sie das alles? Ja, Gott hat es ihnen eingegeben. Und dann lassen sie sich bis nach Europa treiben, an die schottische Küste. Von der schottischen Küste geht es dann mit dem Kanarenstrom in den Süden, in die Gewässer der Azoren. Diese liegen also westlich von Afrika, und dort bleiben diese Schildkröten einige Jahre. Dann geschieht das Erstaunliche, die dann noch lebenden, kräftigen Muttertiere kehren wieder nach Florida zurück. Von Afrika nach Florida. Und dort legen sie wieder Eier, und dann geht dieser Kreislauf von vorne los. Man denkt immer, das sind so dumme Tiere und so, hat doch keine Ahnung, kein Gehirn. Aber alles ist genau einprogrammiert in denen. Es gibt einen intelligenten Schöpfer. Das ist wunderbar. Der Gottesbeweis aus der Schöpfung. Daneben gibt es dann noch weitere Gottesbeweise aus der erfüllten Prophetie. Großes Thema auch immer auch bei euch hier, weiß ich. Prophetie, ganz wichtig. Nicht? Tausende Verse mit Prophezeiungen und dann auch aus dem Gewissen und vieles andere. Wir dürfen wirklich erkennen, es gibt einen lebendigen Gott. Und er hat auch in seine Schöpfung diese Intelligenz hineingelegt. Auch in uns, wenn wir es nicht zuschütten, sondern wir sollten das fördern, indem wir im Wort Gottes lesen und forschen und beten und gesegnet werden. Ja, das war also eine Schildkröte und hier diese Zugvögel. Und jetzt machte Gott auch die Tiere der Erde. Und das ist jetzt der sechste Tag. Wir sind ja schon ziemlich weit jetzt gekommen. Ich glaube, ich kann meine Zeit sogar einhalten. Und Gott sprach, die Erde bringe lebende Wesen hervor nach ihrer Art. Vieh, Gewürm und Tiere der Erde nach ihrer Art. Und es geschah so. Und Gott machte die Tiere der Erde nach ihrer Art, immer wieder nach ihrer Art, merkt ihr, dieser Grundtyp. Alles Vieh nach seiner Art und alles Gewürm des Erdbodens nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Jetzt wird also außer den Vögeln alles andere geschaffen, was sich auf der Erde bewegt. Praktisch das, was Erdhaftung hat, was in der Erde ist. Auch die Würmer, die Regenwürmer. Und kleine Anekdote nebenbei. Kürzlich rief mich ein Bruder an, er will mit mir gern mal Survival-Training machen, Überlebenstraining. Ich sagte, ja, gerne, mal sehen. Aber wie ist das, muss man auch Regenwürmer essen, habe ich gefragt. Dann hat er gesagt, ja, und dann fragte ich, wie die schmecken. Dann hat er gesagt, erdig. Ja, also, gut. Aber auch die Würmer hat Gott geschaffen. Und wenn wir keine Würmer im Boden hätten, dann, liebe Geschwister, könnten wir nichts mehr anbauen. Genauso die Bienen, die Insekten, wenn die aussterben würden, hätten wir keine Nahrungsmittel mehr. Ist uns das bewusst? Das hat alles einen Sinn in diesem ökologischen System. Ich sage immer, ich bin ein echter Umweltschützer, kein ideologischer, ja, echter. Und ich freue mich immer, wenn noch die Tiere auch und die Pflanzen, wenn das alles funktioniert. Und das hat der Herr alles wunderbar geschaffen. Und in der Schöpfung sind die Spuren des Schöpfers zu erkennen. Und dann heißt es weiter, in 1. Mose 1, allen Tieren der Erde, hier sehen wir nochmal jedes Lebewesen nach seiner Art, also auch hier Elefanten, und ich weiß nicht, was das recht ist, so eine Art Heuschrecke. Und jetzt kommt das, was ich lese, allen Tieren der Erde und allen Vögeln des Himmels und allem, was sich regt auf der Erde, alle, mit denen eine lebendige Seele ist, habe ich jedes grüne Kraut zur Nahrung gegeben. Also lebendige Seele, die ist in jedem Lebewesen, nicht nur im Menschen, also auch in den Tieren. Und die dürfen also auch das Kraut essen, das Gras. Aber wir sind nach dem Ebenbild geschaffen als Menschen, das unterscheidet uns von den Tieren. Und wir haben auch durch Gottes Geist das eingegeben bekommen. Die Tiere besitzen also eine lebendige Seele. Sie sind nicht nur Materie, wie etwa der Philosoph Descartes und andere behauptet hatten, die dann dem Materialismus verfallen waren. Das ist falsch. Sie haben eine lebendige Seele, sind auch eine. Aber sie haben nicht dieses Geistwesen wie der Mensch, die Ebenbildlichkeit Gottes, die Verantwortlichkeit gegenüber dem Schöpfer und Erlöser. Sie sind Gott nicht ähnlich. Trotzdem, interessant, manchmal wird man gefragt, werden auch Tiere im Himmel sein? Ich sage immer den Kindern, ich kann es euch nicht genau beantworten, aber in Römerbrief Kapitel 8, dass sich die ganze Kreatur seufzt, dass die Kinder Gottes offenbar werden, dass praktisch die Folgen des Sündenfalls wieder zurückgedreht werden, dass sie aufgehoben werden durch das Opfer Jesu Christi. Und ich sage immer, ich habe Hoffnung, ja, dass liebe Tiere, vielleicht keine Schnaken und so, also liebe Tiere schon im Himmel sein werden. Ja, das gehört eher zum Fluch der Schöpfung, zum Sündenfall, diese Schadtiere. Aber ja, wir wissen es nicht, wir müssen es mal überraschen lassen. Vielleicht werden wir schon bald wissen, wer weiß, wie bald die Entrückung kommt und all diese Dinge jetzt angesichts der ganzen Zeitereignisse, in denen wir drinstehen. Aber auch da wollen wir nicht spekulieren, wir wollen aber immer bereit sein, wenn der Herr uns ruft. Jetzt kommt aber die Krönung. Gott sprach, lasset uns Menschen machen. Ich habe hier mal eine Stadt abgebildet, das ist Los Angeles. Das habe ich mal aus dem Flugzeug aufgenommen. Man sieht also, was Menschen hier alles geleistet haben, was für riesige Städte, Lichter, künstliche Lichter sie geschaffen haben. Und das zeigt auch diese Ebenbildlichkeit. Ja? Wir sollen die Erde kultivieren, wir sollen sie verwalten. Und es ist wunderbar. Lasset uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische im Meer, über das Vieh, über die Vögel des Himmels und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das über die Erde kriecht. Auch hier wieder der Majestäts- und Trinitätsplural des Herrn. Lasset uns Menschen machen. Nicht sagt Gott, ich will Menschen machen, sondern lasset uns. Wer sagt, dass die Einigkeit nirgends vorkommt in der Bibel, etwa Zeugen Jehovas und so, den sage ich immer, lest doch allein schon mal im Schöpfungsbericht. Immer plural, lasset uns. Ein Majestäts- und Dreieinigkeitsplural, dieses uns. Und Adam ist der von der Erde genommene. Das hebräische Wort Adama bedeutet ja bekanntlich Erdboden, Acker, Staub. Das ist das Materielle. Unser materieller Leib, der allerdings auch wieder in der Erde verwest. Und ich bin kein Freund der Feuerbestattung. Gott knüpft auch an das Weizenkorn, das in die Erde gelegt wird. Deshalb sollen wir uns, wenn es irgend geht, nicht verbrennen lassen. Bei Märtyrern ist was anderes, wenn sie verbrannt werden auf dem Scheiterhaufen. Aber Gott hat uns einen Leib geschenkt. Wir werden zwar nicht genauso mit diesem Leib aufstehen, aber Gott knüpft an, er wird ihn verwandeln in einen Herrlichkeitsleib. Deshalb war ja auch das Grab leer, das Grab Jesu. Es war nicht unwichtig mit dem Leib, sehen wir. Wieso hätte sonst das Grab leer sein müssen? Also der Leichnam Jesu war nicht mehr aufzufinden und er war verwandelt worden, er konnte durch Türen gehen, aber er war erkennbar an den Wundmalen. Er konnte sogar, bevor er zum Himmel aufgefahren ist, essen. Also das sind Geheimnisse Gottes, die wir nie ganz ausloten können. Ein Leib, der allerdings unverweslich, unzerstörbar schon war beim Herrn Jesus. Und auch wir werden, wenn wir an den Herrn Jesus glauben, einen himmlischen Auferstehungsleib bekommen, bei ihm sein im Himmel und uns freuen dürfen, wenn wir ihn schauen von Angesicht zu Angesicht. Lasset uns Menschen machen nach unserem Bild uns ähnlich. Jetzt darf man nicht das Missverständnis haben, das möchte ich jetzt gegen Ende des Vortrags noch erklären, dass wir Gott seien, sondern es heißt nach unserem Bild uns ähnlich. Wenn ihr eine Fotografie von euch habt, seid ihr das ja auch nicht selber, das ist ein Abbild von euch. Und so ist auch zu verstehen, so verstehe ich das, wenn Gott den Menschen erschafft. Wir sind nicht Gott, aber wir sind nach dem Abbild Gottes geschaffen. Wir haben eine Würde, wir haben eine Verantwortung, wir haben ein Gewissen, wir haben Geist und Verständnis, einen Verwaltungsauftrag. Wir können die Liebe Gottes weitergeben, Menschen einladen, dem Herrn Jesus nachzufolgen. Das ist alles das, was den Menschen auszeichnet, was uns auch über die Tierwelt erhebt, ohne dass wir sie verachten. Ich mag sehr Tiere, ja, uns kommt auch immer ein Kätzchen, wir haben Kaninchen und Fische und alles Mögliche bei uns. Also wir haben keinen Zoo jetzt zu Hause, ihr braucht uns jetzt nicht besuchen, wenn die Zoos geschlossen sind. Aber es ist schön, wenn man so ein bisschen selber noch Tiere hat. Und es freut auch die Kinder, auch wenn sie schon größer sind. Und so wollen wir auch da uns freuen. Aber der Mensch hat eben diese Gott-Ebenbildlichkeit. Der Teufel möchte den Menschen mit Gott gleichschalten. Ihr werdet sein wie Gott. Und das ist ja in den ganzen Selbsterlösungsbestrebungen in den Religionen zu finden, in der Esoterik, diese Vergottung des Menschen. Nein, Gemeinschaft mit Gott können wir nur haben, wenn wir eben nicht Gott sind, sondern diese Gemeinschaft suchen, diese Liebe suchen, nicht Identifikation, sondern Anbetung Gottes. Das ist ein ganz großer Unterschied. Durch den Sündenfall ist die ursprüngliche Gottähnlichkeit oder Imago Dei des Menschen verloren gegangen. Der Mensch ist von Gott abgefallen und tot in seinen Sünden. Aber durch den Sohn Gottes, durch Jesus Christus, unseren Herrn, wird die Gottebenbildlichkeit wiederhergestellt. Und es ist mir ganz wichtig, dass wir jetzt auch noch zu Jesus Christus kommen, nicht nur jetzt im alten Bund bleiben, in der Schöpfung auch hier. In Kolosser 1, Vers 15 folgende wird beschrieben, Jesus Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne, Herrschaften, Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Also durch Christus wird die Gottebenbildlichkeit wiederhergestellt, die Gemeinschaft mit dem Vater. Gemeinschaft heißt gerade nicht Identifikation vom Wesen her, sondern Beziehung. Und so sind wir Menschen geschaffen worden. Und nun auch noch ein wichtiger Punkt. Hier habe ich einige meiner Freunde aus den USA aufgenommen von den Mennoniten Alter Ordnung. Als Mann und Frau schuf er sie. Hier sehen wir junge Menschen, die so auch wahrscheinlich auf der Partnersuche sind, auf ihrer Kutsche. Ich weiß nicht, wer schon mal in den USA war. Und so sehen wir also auch hier, also als Mann und Frau. Heute wird es ja leider auch verdreht durch die Gender-Ideologie, wo alles über den Haufen geworfen wird. Das brauche ich jetzt hier nicht weiter ausführen. Ihr wisst sicherlich, was gemeint ist. Wir wollen für die Menschen beten, die hier verirrt sind, damit sie wieder zur biblischen Schöpfungsorientierung zurückfinden. Und auch nur Mann und Frau können Kinder bekommen auf natürliche Weise. Und deshalb sagt uns Gottes Wort auch, Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch. Da, wo der Herr das schenkt, das ist wunderbar. Wo der Herr es nicht schenkt, kann man auch, wie der Apostel Paulus, geistliche Kinder haben, indem er für sie betet, indem er Menschen zum Glauben, zum Herrn Jesus einlädt. Und weiter sprach der Herr, siehe, ich habe euch alles samentragende Gewächs gegeben, das auf der ganzen Erdoberfläche wächst. Auch alle Bäume, an denen samentragende Früchte sind, sie sollen euch zur Nahrung dienen. Also wir essen jetzt nicht das Gras oder das, was die Tiere essen. Das hat er den Tieren vorbehalten. Wir können das samentragende, also gerade Obst, Gemüse und solche Dinge zu uns nehmen. Das ist wunderbar. Ich denke, wenn wir Gras essen würden, würden wir nicht gut verdauen können. Wir haben keine fünf Mägen sind es bei den Kühen. Da hat der Herr auch keinen Fehler gemacht. Damit der Mensch den Tieren nicht alles weg isst, hat er Dinge wie Rinde und Gras, was nur die Tiere vertragen können. Sonst würden wir vielleicht das auch noch wegessen. Ne? Also das ist aber den Tieren vorbehalten. Mir ist es auch irgendwann klar geworden, warum kann ich keine Rinde essen, kein Gras, in der Regel auch keine Regenwürmer. Das hat Gott den Tieren überlassen. Wir dürfen Obst und Gemüse essen und nach dem Sündenfall und nach der Sintflut, glaube ich, war es erst auch Fleisch. Ich glaube, es war erst nach der Sintflut, genau, auch Fleisch. Wenn aber jemand denkt, ich mag die Tiere so sehr, ich kann sie nicht schlachten, wir wollen keine Weltanschauung draus machen, dann wollen wir auch die Vegetarier akzeptieren. Ich war selber einige Jahre in meiner Jugend Vegetarier, aus gesundheitlichen Gründen. Nur Veganer, da muss ich sagen, das halte ich nicht für ganz so gesund. Also wenn man alles fleischlich, auch Milch und so weglässt, mag jeder für sich entscheiden, aber das ist heute nicht mein Thema. Hat natürlich auch mit der Schöpfung zu tun im weiteren Sinne. Aber wir sollten auch da ausgewogene Ernährung haben, ist meine Überzeugung inzwischen. Und dann heißt es noch, und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. So wurden Himmel und Erde vollendet, und Gott ruhte am siebten Tag. Noch dazu der siebte Tag, das ist ja bekanntlich der Ruhetag oder Sabbat von Ruhen. Und der wird auch heilig gehalten, auch heute noch im Alten Bund oder auch jetzt von Israel. Auch die Adventisten halten sehr viel von diesem Sabbat und sagen, wir müssen uns an sich am Samstag versammeln. Warum versammeln wir uns dann trotzdem am Sonntag? Sind wir da ungehorsam? Nun, es hängt zusammen mit dem neuen Bund, dass Jesus Christus am Sabbat im Grab lag, aber er ist am Tag darauf, am ersten Tag der Woche auferstanden. Und das ist die neue Schöpfung, die mit Christus beginnt. Die neue Schöpfung. Und deshalb gedenken wir am Auferstehungstag an diese neue Schöpfung in Jesus Christus. Deshalb halten wir nicht mehr den Sabbat des alten Bundes. Der Herr Jesus hat auch alle Gebote bekräftigt und wiederholt, außer dem Sabbatgebot. Da hat er geheilt, da hat er gewirkt und hat gesagt, der Menschensohn steht über dem Sabbat. Und deshalb als neutestamentliche Gemeinde treffen wir uns am Auferstehungstag. Der Name Sonntag spielt keine Rolle, der kommt natürlich aus dem Heidentum Sonnentag, Mondentag, Montag. Ja. Im Russischen aber heißt es Воскресенье, das ist der Auferstehungstag. Im Spanischen Domingo, der Tag des Herrn. Das sind die Bezeichnungen schöner, kommen nicht aus dem Heidnischen. Kann man also nicht sagen, dass es ein heidnischer Tag sei. Überhaupt nicht, sondern es ist die Auferstehung des Herrn. Und auch die Jünger waren versammelt am Auferstehungstag, da ist er ihnen erschienen. Und auch Pfingsten, ganz wichtig, die Entstehung der Gemeinde fällt auf den ersten Tag der Woche, auf den Auferstehungstag. Und deshalb habe ich kein schlechtes Gewissen, wenn ich mich am Sonntag zum Gottesdienst versammle. Im Gegenteil, da gedenken wir an den neuen Bund, an den Herrn, der auferstanden ist und der Beginn der neuen Schöpfung ist, unser Herr Jesus Christus. Denn Jesus Christus, das sehen wir hier, das Gartengrab in Jerusalem, Jesus Christus ist von den Toten auferstanden. Hier steht auf der Tür, auf Englisch, he is not here, for he is risen, er ist nicht hier, er ist auferstanden. Ich denke, viele von euch waren, wie ich, schon in Israel, zur Zeit ist es ja ein bisschen schwieriger mit Corona. Ich durfte 8-mal dort sein mit Reisegruppen. Und ich habe sogar Geschwister getroffen, die bei einer der allerersten Israelreisen 1986 dabei waren. Wer ist das alles, ihr beiden da hinten, noch welche? Nach diesen vielen Jahrzehnten haben wir uns hier wieder getroffen. Eine besondere Freude, dass man immer noch Geschwister trifft und dass man sich sogar noch erkennt nach der langen Zeit. Ich habe euch jetzt trotz Maske sogar noch erkannt. Ja, schön. Also soweit ein kurzer Einblick zur Schöpfung. in aller Schwachheit. Es wäre schön gewesen, wenn wir eine Konferenz jetzt noch hätten. Es wäre jetzt an sich die erste Schöpfungskonferenz Süd. Es gab ja im Norden die Kreatikon und es sollte etwas Ähnliches hier sein. Aber einige Vorträge finden ja statt, auch die nächsten Tage noch. Und ich habe auch einige Hinweise draußen noch, Informationsmaterial dürft ihr gerne noch mitnehmen. Gerade auch dieses Buch Schöpfung in 6 Tagen oder ja Millionen, schaut auch gerne noch um. Ist dann hier, wenn er rausgeht, auf dem Tisch. Das sind einige Literaturdinge und Empfehlungen. Vielen Dank, dass wir diese Konferenz jetzt auch in abgespeckter Form machen dürfen. Ich freue mich sehr für die Einladung. Möge der Herr euch weiterhin segnen. Jetzt würde ich gerne mit Gebet abschließen. Soweit es möglich, können wir dazu aufstehen. Allmächtiger Gott und Schöpfer, wir danken dir, dass du alles so wunderbar gemacht hast. Überall erkennen wir deine Spuren. Und wir können nur beten für die Menschen, die blind sind dafür, die denken, es sei alles Zufall oder hätte sich selber entwickelt über Jahrmillionen. Nein, Herr, du brauchst nicht diese langen Zeiträume. Bei dir ist kein Ding unmöglich. Und wir loben und preisen dich, dass du der Herr bist, auch über unser Leben, dass du, Herr Jesus, siegreich auferstanden bist, dass die neue Schöpfung mit dir begonnen hat. Lob und Preis hat dir gebracht. Stärke unseren Glauben. Schenk, dass wir alle das Ziel erreichen, bei dir zu sein und dich anzubeten in alle Ewigkeit. Amen.